Was lernt man in der Ausbildung zum Privatermittler? Über dieses Thema sprechen wir heute mit Markus Lenz und Shannon Schreuder von der Lenz GmbH & Co. Detektive KG. Herr Lenz, Frau Schreuder, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und dass wir über Ihren spannenden Beruf des Detektivs sprechen können. Sie beide sind in der Geschäftsleitung einer deutschlandweit tätigen Detektei tätig. Frau Schreuder, was zeichnet denn einen guten oder eine gute Privatdetektivin aus?
Auszeichnet ist schwierig. Also es gibt so ein paar Eigenschaften, die man eigentlich mitbringen muss. Das heißt, man sollte relativ flexibel sein, muss auch spontan sein, auf verschiedene Situationen reagieren zu können. Man darf sich eigentlich für nichts zu schade sein, weil das kann, ich sag mal, der Einsatz im Rotlichtmilieu sein oder auch in einem schicken Hotel in der Spielbank. Da muss man sich im Endeffekt genauso in die Umgebung anpassen können wie auf einem Sportplatz. Also da muss wirklich diese Flexibilität dabei sein, diese Wandelbarkeit. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist eine gewisse Teamfähigkeit, weil wir arbeiten als Detektive natürlich nicht allein, sondern wir arbeiten in Teams. Da muss man untereinander gut kommunizieren können. Ich sag mal, man kann sich nebenbei mögen oder nicht mögen, das spielt keine Rolle, aber im Einsatz muss man wirklich dann als Team funktionieren. Und ich sag mal, das sind halt so für uns sehr wichtige Eigenschaften. Natürlich, was gegeben sein muss, ein Führerschein und eine gewisse Fahrerfahrung, weil nur mit Zug und Bahn kommt man da leider auch nicht weit, sondern man muss Auto fahren können und die Zielperson auch gegebenenfalls mit dem Auto verfolgen können. Und das sind für uns eigentlich so, ich sag mal so, die Hauptpunkte, die für uns wichtig sind.
Herr Lenz, viele ehemalige PolizistInnen liebäugeln mit der Idee, vielleicht dann doch in den Beruf des Detektivs einzusteigen, weil sie ja schon so ein bisschen Ahnung haben mit Ermittlungen und so weiter und so fort. Sind es auch für Sie die perfekten BewerberInnen?
Die sind nicht besser oder schlechter wie jeder andere Bewerber. Auch aus einem einfachen Grund. Der Polizeiberuf hat völlig andere Rechte als wir als Privatermittler. Der Polizist oder der Polizeibeamte hat hoheitliche Rechte. Und genau das, diese Erfahrung, diese Routine, die er hat, kann ihm, wenn er denn dann als Privatdetektiv arbeitet, sehr, sehr schnell Ärger mit der Staatsanwaltschaft einbringen, wenn er nämlich übers Ziel hinausschießt. Ein Privatdetektiv darf andere Dinge, die ein Polizeibeamter nicht darf. Beispiel, wenn wir Leute befragen, dürfen wir lügen. Wir müssen nicht sagen, dass wir Privatermittler sind. Wir können sagen, wir sind Makler hier an der Wohnung interessiert. Wir wollen hier eine Kuriersendung zustellen, sind Kurierdienstleister. Das darf der Polizeibeamte nicht. Ja. Wenn der Polizeibeamte ermittelt, ist er verpflichtet, schon zu Beginn des Gesprächs darzulegen, dass er von der Polizei ist. Tut er das nicht, kann alles, was gesagt wurde, null und nichtig sein vom Baum der verbotenen Früchte. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Umgekehrt müssen wir manchmal einen etwas umständlicheren Weg gehen, wenn es zum Beispiel um die Ermittlung eines Kfz-Halters geht. Der Polizeibeamte macht offiziell eine Abfrage und hat das in ein paar Sekunden. Der Weg, den wir gehen müssen, ist etwas länger, aber auch juristisch sauber. Nur wenn ein Polizeibeamter als Privatermittler arbeitet und dann mal eben seine alten Kollegen anruft, du, kannst du mir mal schnell den Halter sagen?
Das darf er nicht.
Ganz genau. Und das ist das Problem. Also auch ein Ex-Polizeibeamter muss die Ausbildung zum Privatermittler machen, dass er einfach lernt, was darf ich, was darf ich nicht und vor allen Dingen, wie geht es im Zivilrecht zu. Das können Polizeibeamten nämlich gar nicht. Polizeibeamte sind ausschließlich im Strafrecht zu Hause.
Dann gebe ich doch die Frage direkt mal an Sie weiter, Frau Schreuder. Welche Qualifikationen schreibt denn der Gesetzgeber vor, damit ich als Detektiv tätig sein kann?
Tatsächlich gar keine. Also es gibt keine Voraussetzungen in dem Sinne, dass man als Detektiv tätig sein darf. Es ist natürlich dadurch, dass wir als Hauptberuf sind wir Zeuge. Alles, was wir dokumentieren und dann auch gegebenenfalls sogar Zeugenaussagen vor Gericht. Da sollte man natürlich, muss man darauf achten, dass man, ich sag mal, gerade in wirtschaftlichen geordneten Verhältnissen lebt. Also gerade Vorstrafen bzw. Schulden, die gegebenenfalls vorhanden sind, das könnte der gegnerische Anwalt dann vor Gericht gegen einen verwenden und damit die Zeugenaussage des Detektivs nichtig machen. Und aber ansonsten, man kann im Endeffekt, man braucht keinen bestimmten Schulabschluss, man braucht keine Grundvoraussetzungen, man muss keine bestimmte Ausbildung vorab gemacht haben. ist es nicht mal verpflichtend, um als Detektiv zu arbeiten, die Ausbildung durchzuführen. Also im Endeffekt, wir legen darauf Wert, dass unsere Privatermittler wirklich die Ausbildung gemacht haben oder durchleben. Aber es kann auch jeder Detektiv, ich sag mal, mit einem gewissen Eigenkapital sagen, ich mache jetzt eine Detektei in Deutschland auf.
Das ist wie bei Gastronomen. Jeder, der in der Lage ist, ein Ei in der Pfanne zu braten, fühlt sich zum Gastronom berufen. Und dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, fragen Sie mal jemanden, der aus der Branche kommt. Und das ist das Problem.
Okay, soweit ich richtig informiert bin, ist aber auch Deutschland wirklich das einzige Land in der EU, das keine Zugangsvoraussetzungen hat, um damit ich Privatermittler sein kann. Aber Herr Lenz, was hat es denn in der Praxis für Folgen, wenn sich wirklich jeder anmelden kann und tun lassen kann, was er möchte?
Naja, das hat sehr weitreichende Folgen. Zum einen hat es die Folge, dass der Privatermittler in Deutschland keinen sehr hohen Stellenwert genießt, zumindest bei weiten Teilen der Bevölkerung nicht. Das ist aber dann auch der Politik geschuldet, die hier ganz einfach keine Zugangsvoraussetzungen schafft. In anderen Ländern ist das wesentlich strenger. In Österreich zum Beispiel brauchen sie zwingend die Zulassung zum Berufsdetektiv, die setzt eine Ausbildung und eine Zuverlässigkeitsprüfung im Nachhinein voraus, ohne dürfen sie nicht arbeiten. In Spanien ist es sogar so, da hat der Privatdetektiv teilweise hoheitliche Rechte, dafür braucht er aber auch ein 4 Semester dauerndes Studium an einer Hochschule in Spanien. Da gibt es nur 2 Stück, die das überhaupt durchführen. Dafür bekommt er dann auch eine Lizenz, wird von der örtlichen Polizei nochmal überprüft, bevor er die bekommt, und unterliegt auch ständiger Überprüfung durch den Staat. Dafür hat er auch hoheitliche Rechte, sprich er darf viel, viel mehr, als ein Privatermittler in Deutschland darf.
Ihr Branchenverband setzt sich aber ganz explizit dafür ein, dass die Ausbildung zum ZAD, geprüften Privatermittler, verpflichtend ist, für die Tätigkeit hier in Deutschland als Detektiv tätig sein zu können. Wie lange dauert denn im Allgemeinen die Ausbildung und welche Inhalte vermitteln Sie? Was ist wichtig?
Also grundsätzlich unser Bundesverband, der BUDEC, der Bundesverband des Ermittlungs- und Detektivgewerbes, setzt sich für eine Ausbildung ein. Ob das dann am langen Ende die derzeit gültige Ausbildung bei der ZAD sein wird oder eine ganz andere Ausbildung auf einem anderen Niveau zum staatlich geprüften Privatermittler zum Beispiel, das steht momentan alles noch in den Sternen. Dazu wäre auch die Handlung der Politik gefragt. Generell sollte so eine Ausbildung mindestens 2 Jahre dauern. Von irgendwelchen Kurzlehrgängen, wie sie gewisse Anbieter auch hier in Berlin favorisieren. Da wird dann noch die Ausbildung zum Aufzugswärter und zum Erste-Hilfe-Sanitäter und was da all parallel dann damit reingepackt wird. Damit sind sie für alles qualifiziert, nur nicht als Detektiv. Davon halten wir gar nichts, aus gutem Grund. Die Ausbildung sollte Minimum 2 Jahre dauern, Theorie und Praxis parallel. Man kann keinen Beruf der Welt nur theoretisch erlernen. Das geht schlichtweg nicht. Und so ist das auch mit dem Detektivberuf. Dafür ist er zu facettenreich, zu umfangreich und man braucht auch zu viel rechtliches Know-how.
Mhm. Frau Schreuder, ein rechtliches Know-how, DSGVO, Gesetzestexte, Lernen, Ausbildung und so weiter, hört sich jetzt nicht ganz so fancy an nach Sherlock Holmes, Pfeife rauchen und mit Watson durch die Straßen schleichen. Gibt es denn viele Interessenten, die zu Ihnen kommen und die vielleicht ganz andere Vorstellungen haben von diesem Beruf?
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Gerade durch Film und Fernsehen wird da natürlich ein falsches Bild vermittelt. Aber ich würde trotzdem niemals sagen, dass der Beruf unspannend ist. Also ich sage mal, gerade die theoretische Ausbildung, die läuft parallel zur Praxis. Das heißt, man erlebt trotzdem alles tagtäglich mit. Natürlich muss man sich dann auch abends nochmal hinsetzen oder am Wochenende und dann dementsprechend die Lehrbögen ausfüllen, um die Theorie zu lernen, weil auch das gehört dazu. Ist einfach ein wichtiger Grundbaustein. Aber wie gesagt, dadurch, dass man die Praxis trotzdem tagtäglich erlebt, hat es immer spannende Seiten, aber natürlich nie so, wie es, ich sag mal, im Fernsehen dargestellt wird. Und deswegen kommen natürlich viele mit falschen Voraussetzungen. Wir versuchen natürlich gerade bei Bewerbungsgesprächen dann schon einen Einblick zu verschaffen. Viele sagen dann trotzdem noch, oh, ich bin interessiert. Wenn sie es dann in der Praxis erleben, ja, da trennt sich dann die sprichwörtliche Spreu vom Weizen. Und da merken dann viele, okay, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Man muss sich halt darüber im Klaren sein, man sitzt im Sommer bei 40 Grad 10 Stunden im Auto und kann die Klimaanlage nicht 10 Stunden laufen lassen, weil dann ist abends die Batterie leer. Und umgekehrt im Winter bei minus 20 Grad kann man nicht 10 Stunden die Heizung laufen lassen, weil ein Auto mit laufendem Motor in einem Wohngebiet, das fällt auf. Sie werden im Sommer schwitzen und im Winter frieren. Das gehört zum Job dazu.
Ich finde es trotzdem spannend. Alles, was Sie mir erzählt haben, ich finde es wirklich interessant. Deswegen vielleicht die letzte Frage noch einmal an Sie, Frau Schreuder. Wie sieht so ein normaler Tag bei Ihnen aus? Sicherlich, es gibt Büroarbeit, wo Sie auch Protokolle schreiben müssen. Aber was machen Sie so? Was fasziniert Sie?
Na gut, im Endeffekt, das, was wirklich faszinierend ist, auch wenn man, ich sag mal, die Grundbausteine vom Auftrag her das gleiche ist, das heißt, ich sag mal, der Lohnfortzahlungsbetrug im Krankheitsfall oder der Ehebetrug nachehelicher Unterhalt, ist trotzdem jeder Auftrag anders. Also man kann nie voraussagen, wie der Tag ausgehen wird. Man startet ganz normal vielleicht hier in Berlin zur Observation und am Abend ist man auf einmal auf Mallorca, weil die Zielperson sich entschieden hat, nach Mallorca zu fliegen. Okay. Und da endet natürlich der Auftrag in dem Sinne nicht, sondern gerade wenn es jetzt um krankgeschriebene Mitarbeiter geht, ist natürlich auch da unsere Pflicht, weiter zu gucken, du bist krankgeschrieben, angeblich wegen sonst welcher Gründe, das erfahren wir ja meistens gar nicht, warum bist du jetzt auf einmal im Urlaub auf Mallorca? Und das muss natürlich alles dementsprechend mit dokumentiert werden. Und das ist halt wirklich dieses, es ist nicht vorhersehbar. Man kann einfach nicht sagen, was passiert heute Abend? Bin ich heute Abend noch hier? Habe ich den ganzen Tag nur im Auto gesessen oder war ich viel unterwegs? Und das ist so, ich sag mal, der Hauptalltag. Man kommt, morgens fährt man los und dann guckt man einfach, was passiert. Man lässt sich von allem überraschen. Deswegen gibt es auch keinen typischen Alltag. Kann man gar nicht so beschreiben, wie sieht der Tag so aus.
Mhm. Ich finde das großartig, es hört sich frisch, flexibel an, man bleibt im Kopf jung, muss sich ständig auf neue Ereignisse einstellen. Also mir macht schon riesig viel Spaß beim Zuhören, vielleicht klopfe ich auch mal bei Ihnen an. Auf jeden Fall bedanke ich mich erst einmal ganz herzlich, Herr Lenz, Frau Schreuder, dass Sie heute bei uns waren. Und wenn es was Spannendes wieder zu erzählen gibt, dann laden wir Sie immer gerne ein und dann kommen Sie uns gerne besuchen. Vielen Dank.
Machen wir, danke.